Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
So, fangen wir wieder an, oder? Also ab jetzt ernsthaft dann.
Klappe und Action. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Hier ist schon wieder euer Beachvolleyball-Podcast, schon wieder Shorts, die Strandpunkte von und mit Julius Brink. Diesmal sitzen wir nicht vor einem knallroten Feuerwehrauto, sondern in der Altbauwohnung von David Klemperer. Und bevor wir schon direkt loslegen, würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen an der Runde, am Tisch sitzend. Moin Julius, hallo David.
Moin, moin aus Hamburg.
Moin Fabi.
Ihr seht so ein bisschen müde aus. Kann das sein, dass ihr am Wochenende etwas mit Beachvolleyball gemacht habt?
Auf jeden Fall. Müde ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, ich fühle mich so wie Nils Ehlers nach seinem dritten Spiel im Finale gestern.
Ja. Ja, ich hatte wieder die Deutsche Bahn gestern Nacht. Halbe Stunde Verspätung, 1 Uhr zu Hause. Naja, gut. Gab ja schon ein paar Espressi hier, insofern geht's.
Das stimmt, ja. Also wir wollen euch natürlich wieder abholen. Wir wollen euch die beliebteste Sommersportart nach Hause bringen. Wir bringen euch die Comdirect Beach Tour natürlich in euer Wohnzimmer oder dorthin, wo ihr uns mit hinnehmt. Wir sind sozusagen die Pokeball für die Ohren, also quasi Superfood, tut super gut. Und ihr könnt euch das aussuchen, welche Zutaten ihr mit reinnehmen wollt.
Das liest er übrigens nicht ab, das denkt er sich wirklich aus.
Und das Ding ist, vor allen Dingen Pokeball und Zutaten für die Ohren. Es ist wirklich so, man kann uns ja auch kontaktieren. Wir wollen sagen, wir sind wirklich begeistert, wie viele Menschen Shorts eingeschaltet haben in den ersten Tagen, muss man ja sagen. Nicht ersten Wochen, nicht ersten Monaten, sondern die ersten Folgen sind sehr, sehr toll, sehr, sehr erfolgreich geklickt worden auf sämtlichsten Portalen. Entweder über Facebook habt ihr uns aufgesucht oder über Instagram Shorts-Podcast oder natürlich auch die Bewertungen über Apple. Und da habt ihr uns auch Fragen gestellt. Weil wir haben euch gefragt, ja, tretet gerne mit uns in Interaktion. Eure Fragen und vielleicht mal so ein lockerer Einstieg, bevor wir dann in dieser Folge auch auf Beachvolleyball aus Düsseldorf zu sprechen kommen wollen.
Also wir müssen sagen, wir kennen die Fragen. Ich bin jetzt echt gespannt.
Ihr kennt sie nicht, sie sind aber auch wirklich ganz harmlos. Unter anderem
wollte ich eigentlich noch fragen, was du am letzten Wochenende gemacht hast, aber okay.
Ich war zu Hause und habe mich auf den Urlaub vorbereitet. Ich habe jetzt nochmal, ich arbeite ja für ein Rundfunkunternehmen, das in Hamburg ansässig ist, mit drei Buchstaben. Und da habe ich die letzte Schicht, wie man bei uns sagt, dann sozusagen gemacht. Und dann war Schicht im Schacht irgendwann und dann habe ich mir die Shorts angezogen, die bunten Socken, die du mir übrigens zum Geburtstag geschenkt hast, David.
Sehr gut.
Und dann habe ich gesagt, so jetzt kann vielleicht der Sommer auch endlich kommen. Ihr habt ihn auf jeden Fall nicht mitgebracht. Ich habe aber Fragen mitgebracht und zwar, genau, Frage Nummer eins. Für euch war ja Beachvolleyball der Beruf eine große Zeit lang. Spielt ihr in der Freizeit auch noch Beachvolleyball? Könnt ihr euch dafür noch erwärmen, war eine Frage über Instagram.
Nur gegen Geld.
Wie ist es bei dir da? Ja, auf keinen Fall. Ich bin so schlecht geworden. Es macht einfach so überhaupt keinen Spaß. Und ich habe die Anekdote ja schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe mal ein C-Turnier gespielt in Hannover von der NVV-Serie. Und nachdem ich das erste Spiel verloren hatte und mein Gegner mich gefragt hat, das sehe gar nicht so schlecht aus bei mir, ob ich auch mal B-Turniere spiele, danach habe ich gedacht, jetzt spiele ich wirklich nicht mehr, es ist Zeit aufzuhören.
Aber du hast doch vor gar nicht allzu langer Zeit auch nochmal so ein Familienturnier mitgespielt, ne?
Ja, das ist ja auch okay. Also irgendwie mit meinen Geschwistern, wenn ich weiß, allen macht Spaß und mein Dad ist ja auch nicht aus dem Sand zu kriegen. Ja, es war tatsächlich der 70. Geburtstag meines Onkels und er hat sich gewünscht, mit allen aus der Familie Einsatz zu spielen.
Ja, cool.
Er hat es gerade so durchgehalten.
Wie ist es bei dir, Julius? Hast du nicht irgendwann noch mal den Moment, dass du sagst, so mal eine Runde zu zocken oder wenn du im Urlaub bist, da ist so ein Beachvolleyballfeld aufgebaut, dass wenn jemand zu dir sagt, hast du nicht Bock mitzuspielen, der dich möglicherweise auch nicht kennt und dann...
Ja, also ich bin die Tage bin ich in Köln nochmal so im Rheinauhafen vorbeigefahren. Wir haben da so eine große Sandkuhle und du musst dein Netz selber mitbringen, also wirklich oldschool. Heutzutage gibt es ja überall in Deutschland Beachcourts. Dann bin ich so vorbeigelaufen und dachte mir so, ich glaube, es gab ja mal so einen amerikanischen Basketballfilm, White Man Can't Jump, wo dann irgendwie einer da vorbeikommt und sich total holprig anstellt und dann
ja, war doch Wesley der Snipes, Film. Ja. Woody Harrelson, glaube ich, ne?
Ja. Und da hätte ich irgendwie nochmal Bock drauf. Aber dieses Kribbeln ist dann tatsächlich nur da, wenn ich mit alten Weggefährten spiele. Also nichts gegen das Niveau von Hobby-Beachvolleyballern. aber es macht dann relativ wenig Spaß, weil auf der Gegenseite spürst du natürlich, die wollen natürlich den Ball auf den Boden bringen und ich habe ab null Interesse, irgendwie noch irgendwas da zu gewinnen. Ich will, dass da Spaß dabei ist. Ich will ein bisschen den Ball fliegen lassen, ein paar coole Bälle spielen und dann ärgere ich und bin auch relativ schnell frustriert, weil es sich einfach bescheiden anfühlt.
Der also, Zaun ist einfach zu hoch jetzt. Ja, das ist so.
Es ist 2,43 Meter nach wie vor, nur ich habe halt leider 8 Kilo mehr drauf und dann schlägst du jeden Ball mit Hängen und Würgen, dir tut der untere Rücken weh und es macht schon noch Spaß, es gibt auch Momente und an gewissen Orten spiele ich auch nochmal gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da 3-4 Mal die Woche spielen gehe.
Muss man kein Physikprofessor für sein, um das zu verstehen. Marcel fragt, Psychologen und Beachvolleyball rücken immer näher zusammen, wie genau wird hier mittlerweile gearbeitet?
Ich glaube, sehr, sehr intensiv. Also jeder weiß, wie viel körperliches Training investiert wird und jeder kennt schon alleine die landläufige Meinung, das Spiel wird im Kopf entschieden. Und das war lange Jahre so, dass da relativ wenig Zeit anteilig quasi darauf verwendet wurde. Aber ich glaube, mittlerweile wird das sowohl im Techniktraining, Visualisierung, als auch natürlich Psychoregulation etc., Teambuilding untereinander miteinander auskommen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr intensiv gearbeitet.
Ganz wichtiger Faktor auch Annette Schegetti am Olympiastützpunkt in Hamburg, ne, mit Tole Wickler, Ludwig Walkenhorst, lange zusammengearbeitet, ist da irgendwie auch ganz weit vorne mit dabei.
Ja.
Dann nächste Frage, das ist vielleicht so ein bisschen Volleyball-nerdig, man sieht ja auch, es gibt viele Zulaufzahlen auf Instagram und die Namen, die Nicknames heißen denn Volley, Sandra oder Arndt am Netz oder wie auch immer und deswegen vielleicht jetzt auch mal für alle die da draußen Amateur-Volleyball spielen oder eben auf unteren Ebenen, lieber länger am Netz stehen und fake blocken oder lösen und besser stehen, hat hier jemand gefragt.
Ach so. Also nochmal, lieber länger am Netz stehen
und fake blocken oder sich lösen und dann besser stehen.
Lösen, ja, genau. Ja. Boah, ja, das ist schwer jetzt. Da sehr könnte man eine eigene Podcast-Folge drauf machen. Ich glaube schon jetzt so auf Hobby-Niveau, dass es sehr sinnvoll sein kann, wenn der Gegner keinen guten Pass hat und da sind ja die Pässe dann auch oftmals eher etwas schlechter als auf Profiniveau, dass dieses Lösen, wenn man das gut kann und man vielleicht auch ein kleinerer Blocker ist, eine gute Alternative ist. Man sieht es ja zum Beispiel bei Julius Tohl jetzt am vergangenen Wochenende, der bleibt dann auch aufgrund seiner Körpergröße und seinen Fähigkeiten auch im Blockfeldabwehrverbund eher mal vorne stehen. Also ich glaube, je niedriger das Niveau ist, desto mehr Sinn macht es, sich frühzeitig dann auch nach hinten zu positionieren, dem Abwehrspieler zu helfen.
Was sagst du?
Ich würde noch ergänzen, ja, früh lösen, weil du möchtest ja die kriegen, die er nicht so gut spielt. Wenn er den Ball gut spielt, dann hat er es einfach gut gemacht. Ja. Dann musst du den nächsten kriegen.
Okay, letzte Frage aus dieser Runde, dann steigen wir in das Sportliche ein vom Wochenende. Da gab es ja auch viel zu erzählen. Würden Julius und David heute gegen Maggie und Laura gewinnen? Das finde ich ist eine super Frage.
Nee, das auf jeden Fall. Ist respektlos, sowas zu fragen. Wer war das, bitte?
Muss ich nochmal raussuchen, den Namen jetzt nicht nur die
aber das würden wir,
Fabian Wittke aus Hamburg fragt.
Mal ganz im Ernst, das würden wir doch noch gewinnen,
oder? Ja, du hast mich nicht gesehen in der letzten Zeit, wie ich spiele.
Also ich sehe das, dein T-Shirt ist nicht so ausgebeult wie bei mir, aber ey, komm, das gewinnen wir noch, oder?
Also, ja, ich erinnere mich zumindest, dass du damals mit Kay Schneider immer im Stand gegen Ocker und Steffi, also Paul Rau, mit Sprung locker gewonnen hast, das erinnere ich noch.
Nee, also jetzt, das soll wirklich nicht despektierlich klingen, aber das...
Oh, klingt aber so ein bisschen so.
Ja, das müssen, also gar keine Frage, das müssen wir gewinnen. Weil,
okay.
Ja, doch.
Das würde ich gerne mal extrahieren, diesen Snip hier aus diesem Podcast. Das müssen wir auf jeden Fall vielleicht mal als die von mir aus auch Komm-Direkt-Challenge über den Sommer ziehen. Also, und dann
liebe Laura, bitte nimm diese Challenge nicht an. Genau. Du hast höhere Ziele.
Wenn ihr jetzt 30 Sekunden Piep gehört habt, dann wisst ihr, dass irgendjemand mit dieser Herausforderung nicht einverstanden war. Herausforderung am Wochenende. Die Männer sind eingestiegen in die deutsche Tour, in die Comdirect Beach Tour, wie wir gelernt haben. Und es gab, mal aus meiner Sicht, einen Überraschungssieg. Auf jeden Fall ein Team, das ganz oben stand am Ende, das sich gegen ein Nationalteam durchgesetzt hat im Finale, das nicht Tole Wickler hieß. Und zwar Lukas Fretschner mit Steven van der Velde haben das Top-8-Turnier von Düsseldorf gewonnen. Warum?
Boah, das ist. Hast du die Berichterstattung auf Sport 1 nicht gehört oder gesehen? Ich glaube, weil die beiden unfassbar viel Siegeswillen, Spritzigkeit, Spielfreude mitgebracht haben. Die haben sehr, sehr gutes Beachvolleyball gespielt. Also bei allen Faktoren, die definitiv dafür sorgen könnten, dass das Niveau nicht gerade hoch ist, war ich total angetan, auch gerade von Steven van der Velde, wie er das geschafft hat, eine Rolle in einem Team zu kreieren als Coach. Wir konnten ihn ja auf Sport 1 oftmals auch hören. Das war sehr interessant, wie das ein 25 ist er, glaube ich, 25-Jähriger geschafft hat, den Lukas Fretschner da sehr, sehr gut zu coachen. Und das hat mir imponiert. Hintergründe jetzt zu Nils und Lars sind wahrscheinlich, das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung, ich stecke da ja in der Periodisierung nicht drin, dass die schon ordentlich mit diesen drei Spielen zu kämpfen hatten. Mhm. Das ist jetzt für jedes Team natürlich in dem Sinne dann gleich, aber die Thematik, dass sie dann Julius und Clemens im Halbfinale geschlagen haben und auch das bessere, also das erste Halbfinale gespielt haben, glaube, dass da viele Faktoren zusammenkamen, grundsätzliche Ausrichtungen, dass sie periodisch gerade nicht besonders spritzig sein können, dass sie sehr viel Freude über diesen Halbfinalgewinn hatten, weil das war ein Mega-Match, also das kann sich jeder auch im Real Life nochmal angucken.
Ich glaube auch schon mit Matchbällen für Tolle Wickler,
ja,
oder?
Ja, da war alles, ja, alles drin. Und dann am Ende halt, ja, einfach aber auf den Gegner getroffen sind, die halt einen Zug drin hatten, also über Aufschlagdruck wirklich top Beachvolleyball gespielt haben und das interessanterweise, wir sehen das immer wieder bei Becker Schröder, das waren wirklich auch zwei Abwehrspieler, also Steven van der Velde hat zwar früher auch mal geblockt, aber der spielt jetzt mit Christian Fahrenhorst aus den Niederlanden zusammen. Da bist du per se Abwehrspieler, egal was du für Skills mitbringst. Mhm. Und der hat das richtig, richtig gut gemacht. Und Lukas eben auch.
Ich würde noch zwei Aspekte ergänzen wollen. Also ich glaube, das Interimsduo, da spielt man immer mit einer größeren Fehlertoleranz, einfach psychologisch. Und ich glaube, dass der Effekt da auch mit reingespielt hat. Ne? Und das Zweite war, dass sie halt auch diesen Lucky-Loser-Effekt dann hatten. Sie sind halt nur über den Quotienten überhaupt aus der Gruppe gekommen quasi und ja, haben dann das vermeintlich leichtere Halbfinale dann auch gehabt und ich glaube, den Rückenwind haben sie dann einfach mitgenommen quasi. Das zweite Leben, die zweite Luft und ja, echt sensationell am Ende gespielt. Zwei Nationalteams in Folge hätten sie, glaube ich, nicht geschlagen. So weit geht es dann auch nicht, aber insofern, ja, am Ende verdient gewonnen.
Also hat am Ende das frechste und fitteste Team möglicherweise gewonnen oder das vielleicht am befreitesten aufgespielt hat. Du hattest das ja auch mal angedeutet, David, in einer der letzten Folgen, dass du dir auch ja, genau das schon ins Spiel gebracht hast, auch vorstellen hättest können, dass die Teams eben nicht auf den Punkt fit anreisen, weil sie eben ganz anders trainieren, weil sie eben in diesem Olympia-Zyklus sich jetzt auch nochmal fit machen und du natürlich dann vielleicht schon mit schweren Armen und müden Beinen da anreist und gepaart mit der Situation, drei Spiele spielen zu müssen, dann auch eine ganz andere Belastung hast, oder?
Ja, ich denke schon, dass die sicherlich in der Periodisierung auf Tokio schon setzen, aber ich meine, wir haben es auch letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften gesehen, das ist hier nicht mal kurz im Vorbeigehen auf der deutschen Tour gemacht, also auch die Nationalteams, total, ja, und wir sehen auch, also Lukas Fretschner, ich meine, was der Junge konnte, das konnte man letztes Jahr schon angedeutet sehen und jetzt hat er es tatsächlich auch mal konstant auf den Punkt gebracht. War auch wirklich super charmant. Ich habe mit ihm vor dem Turnier kurz geredet und sagte, oh, ich konnte seit Mittwoch nicht mehr schlafen. Also
wirklich,
aber eine
ja?
positive, ja. Genau, war eine positive Aufregung. Und genauso hat sich, glaube ich, auch für ihn dann entwickelt. Ersten zwei Spiele waren nicht so doll, dann haben sie diesen Riesensieg gegen Bergmann Harmster eingefahren und dann hat das so seine eigene Dynamik genommen. Ne? Wie hat Bobbele schon gesagt, einmal am Rande einer Niederlage gestanden haben und dann kannst du ein Turnier gewinnen.
Ja. Also insgesamt doppelter Fretschner ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen hinterzusetzen. Ich habe das auch immer nur gehört, habe die Jungs live tatsächlich noch nicht gesehen, beziehungsweise mir sie nicht mal im ganzen Spiel anschauen können. Mhm. Und die bringen schon extrem viel mit. Und das dann auch jetzt wirklich auf dem Niveau abzuliefern, hat mir wirklich imponiert. Und die haben ja auch hohe Ziele. Ich glaube, Lukas Fretschner hat mal gesagt, er will ja, der Beste der Welt werden, hat er zumindest sich zitieren lassen. Oder vielleicht war es auch wieder sein Bruder. Ganz egal, wer da als Abwehrspieler kommt, da kann Beachvolleyball Deutschland sehr, sehr froh sein, weil da ist einiges an Qualität hinten dran.
Da haben wir genau die beiden Fretschner-Brüder. Lukas, der ältere, 2000er-Jahrgang, U19-Vize-Weltmeister mit Dan Yon geworden in Nanjing. Dan Yon, Nanjing, klingt auch irgendwie lustig. Und jetzt inzwischen Partner von Robin Sova, eigentlich deswegen diese Interimskonstellation. Und Simon Fretschner, wiederum noch zwei Jahre jünger, also 2002er-Jahrgang. Also da reden wir über 20 und 18. Ist das die Zukunft? Ist das auch vielleicht so ein bisschen so dieses typische Deutsche, dass wir ganz gerne immer so diese Leute auch schnell hochjatzen wollen und sagen, so, das ist die Zukunft im deutschen Beachvolleyball? Hatten wir ja auch schon ganz viele. Ich weiß, bei Lukas Fretschner habe ich noch eine Erinnerung im Kopf. Da sind wir natürlich jetzt auch schon so ein bisschen sehr nerdig. Ne? Damals Timmendorfer Strand, da hat er so ein Megaturnier mit Markus Böckermann gespielt, weil Lars Flüggen damals verletzt war. Und hat da ein Spiel oder ein Spielzug deines Lebens nacheinander gehabt. Und dann hast du natürlich als, weiß ich, wie alt war, 17 oder irgendwie sowas, hast du natürlich dann auch die Leute, die 6.000 hinter dir. Ne? Und da weiß ich noch ganz genau, dann auch am Spielfeldrand danach ein Interview mit ihm geführt und da hat er irgendwie gesagt so, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Er konnte das alles gar nicht greifen. Also nochmal die Frage, so ist das zu viel gewollt, wenn wir sagen, so das ist die Zukunft oder wovon ist das abhängig?
Ja, also ich glaube vom Alter her auf jeden Fall. Das, was ich gesehen habe, was sie auch mitbringen, würde ich auch sagen, ja. Die Frage ist ja auch jetzt immer, wir reden ja über ein System, wo jetzt an Stützpunkten gearbeitet wird, wo ein Chefbundestrainer zusammen mit dem Sportdirektor sicherlich eine Strategie hat. Und ich glaube, dass die beiden Fretschner-Brüder da auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Die Frage ist einfach dann, was passiert nach Tokio? Erstmal ist es ja jetzt alles um ein Jahr verschoben. Das rückt ja auch nach unten durch. Also die haben dann ja auch ein Jahr später erst die Möglichkeit einzusteigen. Also man vergisst es immer. Tokio findet jetzt 21 statt, aber wir werden Paris nicht auf 25 schieben. Mhm. Also die haben dann nur ein Jahr Zeit, danach Teams neu zu konstellieren und dann geht ja im Beachvolleyball eine zweijährige Olympia-Quali los. Das macht schon einiges aus. Mhm. Und ich glaube schon, dass das dann ein Alter ist, wo es auch hoch hinausgehen kann, aber dann auch ein Verband ihm natürlich einen Partner an die Seite geben muss, der nicht Steven van der Velde heißt. Und das ist ja dann auch die Frage. Und dann muss es eben in der Konstellation auch passen. Aber da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, wie man bei uns in Köln so sagt, hier aus Hamburg. Ich bin mir sicher, dass wir da schon einen guten Plan haben.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, ich wollte hätte es ein bisschen hochjubeln können, dann hätte ich jetzt gesagt, ich habe letzte Woche die Großdoku gesehen, da muss halt einer mal hier den Uli Hoeneß machen und sagen, jetzt noch nicht hier und lass den Jungen mal in Ruhe, also hier so ein Turnier hier auf der Tour gewinnen, das ist auch, ne, also, aber hat er ja nicht gemacht insofern.
Nee, soll gerne nochmal gewinnen. So. Ja. Ich finde es halt aber schon eine interessante Geschichte, dass du ja so ein bisschen auch wieder so ein Umwälzungsprozess hast. Also ich glaube, dass das schon eher ein Trend ist und keine Alltagsfliege, dass die Nationalteams nicht auf deutschem Boden, also auf der nationalen Tour, aufkreuzen können und mal ebenso die Sieger einfahren. Das haben wir als Nationalteams bei euch sicherlich genauso wie bei uns. Das war immer eine schwierige Geschichte, weil du so ein bisschen das Bayern München des Beachvolleyballs dann bist. Mhm. Alle wollen dich irgendwo schlagen, gerade die Jungen wollen auch die Möglichkeit haben, dann mal gegen einen Vize-Weltmeister zu spielen.
Ist dir das nicht auch aufgefallen? Tolle Wickler, schon irgendwie auch ein bisschen anderer Auftritt, oder? Also fühlen sich jetzt schon eher als die Gejagten?
Ja, wäre jetzt auch so mein, in Anführungsstrichen, galanter Übergang gewesen zu dem Thema.
Ist
genau,
eine ganz andere Situation. Also du
haben auch lange jetzt gesehen,
von Tole Wickler, von einem gesetzten Team, von dem Vize-Weltmeister und nicht mehr von dem Überraschungserfolg Vize-Weltmeister, sondern von einem Team, was top platziert ist in der Welt.
Was sich für Olympia schon qualifiziert hat, safe.
Ja, was so, auch ne? letztendlich ein Medaillenkandidat ist. Ja, das kannst du gerne so sagen, sonst tue ich es hier.
Dann mach du das lieber.
Und das setzt ja auch einiges frei. Also wenn du die dann mal bekommst und Lukas Fretschner kriegt ja jetzt nicht die Chance international bei einer World Tour im Halbfinale gegen den zu spielen, weil dafür muss er dann erstmal ganz, ganz viele andere Spiele gewinnen. Und das setzt natürlich einiges frei.
Denn, ja?
Ich fand nur, vielleicht kannst du das auch bestätigen, aber Julius Tole hat, habe ich gesehen, wird mehr wie Jonas Reckermann.
Das ist hart.
Nein, Julius Tole.
Wie kannst du nur sowas Gemeines sagen?
Stopp. Julius Tole, ein sehr charmanter, wohlerzogener Kerl.
Jurastudent,
Top-Typ. Aber ich glaube, dass auch die Coaches mit ihm gearbeitet haben, dass er nicht nur die Klaviatur, ich bin hier der nette Kerl, der einfach mal so über meine Leistung Spiele gewinnt, sondern ich habe schon gesehen, er nimmt auch mal eine Challenge, ne, taktisch. Er fängt auch mal an, irgendwie mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Ich will jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, dass er da schon irgendwie jetzt mittlerweile sehr bewusst unterwegs ist. Und das hätte ich jetzt Jonas damals auch immer unterstellt.
Ja, also vom Typus her haben die da vielleicht gleiche Ansätze, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Jonas war immer jemand, der so das Gesamtbild sehr, sehr gut einschätzen konnte und viele Dinge parallel, also nicht nur sich selber regulieren, das Team steuern, wissen, wo man gerade ist und dann eben auch Dinge von außen aus dem Trainerteam mit aufnehmen und auch ein Schiedsgericht irgendwo positiv beeinflussen beziehungsweise eine Regel kennen. Das
ihm helfen, ne, bei der Auswahl des richtigen Pfiffs.
Genau. Aber nee, also was mir, ich hätte es eher so jetzt interpretiert, dass es einfach eine Umkehr der Situation ist. Ich meine, Julius Tole, den haben wir ja letztendlich auf vielen Bildern aus der WM gesehen, breit grinsend, seinen Buddy in den Arm nehmend, fast schmusend mit seinem kleinen jungen Clemens. Und das ist immer noch mal wieder so. Also die Teamchemie, das harmoniert nach wie vor, aber die Vorzeichen sind jetzt einfach anders. Und ich glaube, dass es bei denen eben wie bei allen Teams diese drei Spiele halt einiges machen. Das ist ja auch irgendwie lustig. Du startest in der Karriere und die ist bei denen ja auch noch jung, beginnst irgendwann mal unterklassig Beachvolleyball zu spielen am Baggersee, das war bei Clemens ja wirklich so, und dann machst du mal 5-6 Spiele am Tag. Das kann bei großen Turnieren schon mal vorkommen. Und je besser du wirst, desto weniger Spiele pro Tag machst du eigentlich. Und dementsprechend trainierst du ja auch, beziehungsweise entwickelt sich auch deine Athletik. Und das ist echt total witzig, dass du jeden fragst, so am Sonntag, und hast Muskelkater, und die fragen dich wie ein Hobbysportler, so, ja, mega, mir tut alles weh. Und ist letztendlich schön, ist aber auch geschuldet, weil wir ja diese Corona-Tests, beziehungsweise nicht wir sind nicht getestet von der TV-Crew, sondern die Corona-Tests werden, die Ergebnisse liegen halt relativ spät vor. Und demnach muss dann der Plan eben gespielt werden, ja.
Könnt ihr mir denn sagen, warum die beiden, also damit meine ich jetzt die Vize-Weltmeister Tole Wickler, am Wochenende nicht gewonnen haben?
Weil es sicherlich ein Halbfinale gab, in dem Elas Flögen einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Die beiden, Tole Wickler, auch sicherlich gerade im ersten Satz. Überspielt waren? Nee, im ersten Satz haben sie auch selbst dann zugegeben, ja, danach im Interview, einfach einen richtig schlechten Satz gespielt haben. Damit sind sie auch nicht zufrieden. Im dritten Satz war es, glaube ich, echt sehr ordentliches Niveau. Ja, und gegen Trainingspartner ist es halt auch immer was Besonderes, ne?
Also. Ich glaube schon, dass das ein Spiel war, wo auch international gern mal drauf geschaut wird, weil du dann mit Trainingspartnern halt immer eine Taktik serviert bekommst aus ihrer Sicht, die schon sehr fundiert ist. Also die kennen sich sehr, sehr gut, und so die Aufschlagtaktik am Anfang, Flatteraufschläge tief in die Mitte, Überschneidungszonen, und auch Julius ordentlich unter Beschuss zu nehmen, um ihn auch im Block rauszunehmen. Also das hatte schon alles Hand und Fuß. Auch wenn, ich habe ja dann ein Interview mit Martin Olenek geführt, ihn mal gefragt habe, wie ist es eigentlich, wie coachst du das? Also hast dann beide Teams, klar, die haben zwei Bundestrainer, er ist Chefbundestrainer, aber die sagen, nee.
Der kann sich immer freuen, das ist natürlich das Gute, ne? Nach jedem Ballwechsel.
Genau, ja. Und
ich glaube, er hat gesagt, ein lachendes und ein weinendes Auge hat er dann immer, ne?
Genau, also er bekommt ja auch dann eine Rückmeldung, weil ein Team verliert, und er hat sich sicherlich auch eine hohe Qualität erhofft, und das konnte man dann teilweise auch sehen. Aber es ist natürlich für ihn auch eine schwierige Situation gewesen, ne?
Aber es ist tatsächlich so, man kann nirgendwo mehr lernen taktisch, wenn sozusagen Trainingspartner oder dieselbe Nation gegeneinander spielt. Also da kann man immer international richtig gut sich viel abgucken.
Ist übrigens im Scouting auch so. Also die Scouts schauen sich vermehrt die Spiele an, wenn eine Nation quasi intern gegeneinander spielt, weil da bekommst du immer wieder sehr interessante taktische Aspekte geliefert. Ja.
Ich finde das ja total interessant, und ich habe mich mal gefragt, in welcher Sportart ist das eigentlich noch so, dass du gegen deine direkten Konkurrenten, Kontrahenten spielst und die aber auch gleichzeitig, wie jetzt zum Beispiel bei Elas Flüggen und Tole Wickler, die am Olympiastützpunkt in Hamburg nahezu, oder auch Bergmann-Harms, nahezu jeden Tag mindestens im Training siehst, auch wenn du nicht immer mit denen trainierst, aber auch häufig mit denen trainierst. Im Fußball, nee, Bayern trainiert nicht mit Dortmund. Im Basketball, nee, da trainieren die Meister auch nicht miteinander. Oder im Handball, weiß ich, SG Flensburg-Handewitt trainiert auch nicht mit dem THW Kiel. In welcher Sportart hast du das eigentlich, dass du so sehr mit deinem direkten Konkurrenten, wo du weißt, alle wollen genau, haben dasselbe Ziel, wollen alle zu Olympia, wollen alle einen der wenigen Startplätze haben. Wo hast du das noch? Und genau, inwiefern ist das dann im Turnier wohl oder weh?
Das ist mindestens so eine lange Frage, wie ich sie teilweise im TV stelle, und da habe ich schon 50 Mal auf dem Ohr, kurz. Das sind drei Fragen in einem.
Ja, die Antwort ist ganz einfach, wir haben keinen Auswechselspieler, mit wem sollen wir trainieren?
Genau. Ich glaube, eine ähnliche Konstellation könnte es zum Beispiel sein, wenn du jetzt in der Fußballnationalmannschaft dann die Top-Spieler von Bayern München, Borussia Dortmund und natürlich auch von Bayer Leverkusen, das muss ich jetzt hier sagen, dann in einer Mannschaft hast, die vorher Konkurrenten waren oder DFB-Pokalfinale gegeneinander gespielt haben und dann in kürzester Zeit dieser Switch kommen muss. Ne? Aber insgesamt ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck dieser Qualität im deutschen Beachvolleyball, dass du das eben geschafft hast, zumindest zwei Teams an diesem Stützpunkt im, ja, sagen wir, Qualitätsbereich olympisches Klassement zu positionieren und die dann auch tagtäglich da ist. Weil das ist schon, dass die Konkurrenz da enorm hoch ist und du dich wirklich auch, kannst dich immer selber motivieren, aber wenn du siehst, ah, okay, der macht das schon wieder richtig gut, ich muss nachlegen, also wenn du deine Konkurrenz da direkt siehst, das hilft schon.
Aber zockt man dann anders, als wenn du jetzt zum Beispiel gegen ein anderes internationales Team spielst, weil du ganz genau weißt, okay, diese Situation hatten wir jetzt 15 Mal im Training und der weiß jetzt ganz genau, was ich jetzt mache. Jetzt machst du irgendwie was anderes. Denkst du darüber nach?
Ich glaube, dass die so oft gar nicht im Training gegeneinander spielen, weil die ja unterschiedliche Athleten sind. Nils Ehlers muss andere Dinge trainieren als ein Julius Tole. Vielleicht trainieren die dann mal zusammen Block, schlagen sich gegenseitig mal in den Block und die Abwehrspieler machen mal etwas zusammen. Aber wenn ich so verfolge, wie die sich jetzt auch auf die Turniere vorbereitet haben, dann haben sie sich eher so ein bisschen frisches Blut reingeholt. Also da war dann doch eher mal, waren die Holländer, also das Nummer-1-Team war dann mal drüben. Ich glaube, die waren sogar zweimal in Hamburg für so ein Kurztrip und du machst das so ein bisschen wie in der Rinderzucht, da brauchst du mal immer wieder ein bisschen Auffrischung, um ein neues Leben einzuhauchen.
Ja, ich glaube, wenn man sehr, sehr gut auch miteinander kann, dann kann es schon passieren, dass man vielleicht nicht das letzte Mittel wählt, was noch für den jeweiligen für sich selbst quasi okay ist. Ne? Also da habe ich schon festgestellt damals, ne, mit Dobler Horst hatten wir ja viel zu tun, beziehungsweise Gosch Horst. Da hätte ich dann vielleicht gegen den Alex, weil ich ihn auch gerne mochte. Ich meine, ich habe mal einen Aufschlag von unten gegen ihn gemacht. Das stimmt nicht. Das hat er mir auch zu Recht sehr übel genommen.
Zu provozieren, oder was?
Ja, nee, er hat so lange diskutiert, dass ich gesagt habe: Komm, hier, krieg den Ball geschenkt.
Wie Martina Hingis 98 gegen Steffi Graf.
Ja, das bin ich auch nicht stolz drauf, bin ich ganz ehrlich.
David Klemperer, die Martina Hingis des Beachvolleyballs. So weit ist es noch nicht, aber wir waren gerade eben bei.
Ich war nicht gedopt übrigens.
Finde ich gut. Wir waren gerade eben bei Rinderherden und da kann man vielleicht sagen, wir schaffen eine Metapher, wir schaffen ein Bild. Wir haben noch lauter Filetstücke aus diesem Sommer der COMDirect Beach Tour auch vor uns. Es geht überraschenderweise wieder nach Düsseldorf. Endlich mal ein Beachvolleyballturnier in Düsseldorf. Es sei denn, ihr habt noch ein anderes Thema von mir. Das können wir sonst gerne wieder ins Fernglas schauen und sagen, was uns am Wochenende erwartet.
Ich würde nochmal so den Männer-Frauen-Vergleich vielleicht aufmachen.
Ich fand es
extrem interessant zu beobachten, dass bei den Männern es von Anfang an halt richtig hart zur Sache ging. Also da war auch Diskussion mit dem Schiedsgericht dabei. Mhm. Da war viel mehr Emotionen im Team, also anfeuern, abfeiern von eigenen Aktionen, auch gegen den Gegner. Alles, also wohlgemerkt, ohne rote Karten. Ich habe ein paar gelbe gesehen. Ich finde das ja immer gut, wenn da so ein bisschen Farbe drin ist. Also ich glaube ja, wir haben nichts Schlimmes gesehen, aber es war zu spüren, dass das ein bisschen anderen Zug hatte. Ich glaube, dass die Frauen dann doch eher sich sehr auf ihr eigenes Spiel konzentriert haben, eher bei sich waren und dann später im Verlauf des Turniers gemerkt haben, hier fehlt irgendwie was, wir müssen gucken, dass wir es schaffen, mehr aus uns raus Emotionen entwickeln, weil das schon natürlich jetzt auch beim zweiten Wochenende in Düsseldorf zu spüren war, dass die Zuschauer fehlen. Also es fehlt einfach diese Rückmeldung von außen und es fehlt nach wie vor, David, ich muss das aufschreiben, es fehlt dieser DJ, es fehlt mir auch mittlerweile, sagt mir sogar meine Frau, es fehlt dieser Beachvolleyball-Klatschpappensong à la Johnny Depp oder Glad You Came, der halt hier so vorm Spiel nochmal so die Ohren durch
dröhnt. Tatsächlich Samstagabend auch nochmal ein bisschen AVP geschaut. Also die haben da tatsächlich einen DJ sitzen, die machen auch eine ganz normale Anmoderation. Hat mir gut gefallen. Das geht auch ohne Zuschauer. Es ist natürlich, wenn du dann ins leere Stadion einläufst, dann doch immer noch so ein bisschen komisch, wenn da der Moderator quasi abgeht, aber ich glaube, es ist tatsächlich besser, da schauen wir nochmal genauer hin.
Du David, wenn du mal einen Moderator brauchst, ich wüsste da ein, zwei. Aber nee, ja, ich fand es auch ganz witzig, wird ja auch schon so ein bisschen hinter den Kulissen diskutiert, also nicht nur bei euch als Organisatoren oder auch bei uns, wir haben uns ja auch ausgetauscht, ob das irgendwie Sinn macht oder ob es nicht Sinn macht oder was die Teams zu denken. Von außen, also von den Zuschauern, gibt es zum Teil auch schon so Reaktionen, so ein bisschen so vielleicht so vorab Panik, so nein, um Himmels Willen, das wird doch irgendwie nur nerven oder so. Habt ihr das irgendwie auch schon mal mit Spielerinnen und Spielern diskutiert? Wie ist so deren Meinungsbild oder was habt ihr so ein Gefühl? Ist das eher so, dass sie sagen, ach ja, wir hätten schon mal Bock, irgendwie zumindest, weiß nicht, vorab irgendwie so ein bisschen hochgefahren zu werden?
Ja, ich glaube, das fehlt allen an allen Ecken und Enden.
Also, hatten ja Anouk und Joanna auch gesagt, glaube ich, ne? Wenn die ja. So richtig im Ohr hatte.
Ja, was spannend war, dass es durchaus auf Social Media und auf Twitch da irgendwie Rückmeldungen gab, Musik an oder aus. Es gab halt wirklich 50-50, ne? Ach, viele wirklich? Gesagt haben, ja, ey, wir wollen auch hören, was die da sagen und die Emotionen hören. Und dann auch welche, die gesagt, also dann machen wir uns halt selber Musik an, wenn wir Musik wollen. Ne? Finde ich auch sehr pragmatischen Vorschlag. Und halt welche, die gesagt haben, ja, ist schon ein bisschen ja, Fahrt, ne, im Vergleich zu sonst, ne? Weil natürlich die Energie von außen, und das ist halt so schade, ne? Da waren wirklich, also speziell auch in diesem Halbfinale da der Männer einfach so coole Beiwechsel dabei und dann, ja. Weil dann läuft das quasi im Sand. Ne?
Also ich brauche jetzt okay. Natürlich während des Beiwechsels haben wir ja grundsätzlich haben wir nie Musik. Und ich reg mich auch immer über den DJ auf, wenn er diese Regel ja missachtet. Aber so einfach dieser Song, der dann irgendwie vorm Finale kommt, ich erinnere mich so ans letzte Jahr zurück, da war einfach so ordentlich. Ja,
dieses
ordentlich,
Johnny Depp da von 10.000, 12.000 Zuschauern, das war ja kompletter Wahnsinn.
Ich fand es peinlich, es ist natürlich grandios, was ihr draus gemacht habt. Es bleibt peinlich, weil es ist. Aber es war dann so,
du meinst
so
ein, das Lied?
Ja.
Ja, natürlich.
Die USA, Brasilien, ja. Die denken jetzt, wir hören nur sowas. Aber okay.
Johnny Depp. Aber es war cool. Am Ende sage ich ja, man merkt ja erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und ich habe es ja auch schon hier öffentlich gesagt, Fabi, auch du hast mir gefehlt. Ja.
Ja, und ich denke mal auch, das ist auch völlig klar, also weder Norman, noch ich, noch Axel, der dritte Moderator im Bunde, wir hören ja nicht zu Hause da irgendwie jetzt die Schinkenstraße rauf und runter oder Megapart. Nee, wirklich nicht. Aber das ist natürlich so, was ich so genial finde, ist einfach im Beachvolleyball dieses Wir-Gefühl zu erzeugen. Und wirklich, und nicht das, was du auch hast, und das will ich jetzt auch gar nicht, dieses Fass aufmachen, gar nicht großartig kritisieren, aber was du natürlich auch häufig in anderen Sportarten hast, dass zum Teil selbst die Fanszenen zerkluftet sind und dann irgendwie es Ultraszenen gibt und da sagt der eine, ich möchte aber das und da gegen den Verband und da gegen das Präsidium und da gegen den Spieler und der eine feuert auf diese Art und Weise an. Du hast da so ein geiles Wir-Gefühl, was du innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten aufbauen kannst.
Johnny Depp ist das Verein Element des Beachvolleyballs.
Ja, nein, nicht des Beachvolleyballs, aber du wusstest ganz genau, wenn das kam. Da hat jetzt keiner, und alle, natürlich haben auch alle gesagt, so, das ist irgendwie scheiße.
Ich war der Lonely Wolf, der das immer auf gut Deutsch beschissen fand.
Okay,
also, es ist ja auch witziger, du hast diese Geschichte mal erzählt mit diesen Klatschpappen, das ist ja auch so ein deutsches Ding.
Total, kein Mensch auf der Welt, ich glaube, es gibt international keinen Begriff dafür,
und,
oder?
Es gibt auch keinen Hannes Jagerhofer immer, ne? Lasst mich in Ruhe mit den Dingern.
Ja, wir haben ja
der Organisator der Major Tour.
Wir haben ein Recycling von Klatschpappen, also, du kannst die dann ja wieder abgeben, aber magst du die Anekdote erzählen? Oder?
Ich war im Robinson Club und habe dann Beachvolleyball-Trainingslager gegeben und bei mir am Tisch saß ein sehr freundliches Pärchen und dann hatten sie auch erzählt, dass sie bei der Beachvolleyball-WM waren und ihr wisst ja alle, ich habe für die Comdirect gearbeitet, wir waren Hauptsponsor, wir haben wirklich alles Mögliche gemacht und dann habe ich so quasi N gleich 1 Marktforschung gemacht und habe ich sie gefragt, wer war denn Partner der Weltmeisterschaft? Und dann sagt sie, ja, die TK. Sag ich, ja, warum denn?
Ich dachte, die haben gesagt, Johnny Depp.
Wie kommst du darauf? Ja, die hat noch diese coolen Klatschfarbe. das kann doch nicht wahr sein. Die Klatschfarbe, okay, die ist durchgedrungen, ja.
Aber wisst ihr was jetzt ganz gut in das Thema passt, bevor wir dann nochmal nach vorne schauen und natürlich unser Überthema auch noch anschneiden wollen? Und zwar wollte ich euch mit einer kleinen Sache überraschen und möglicherweise ist mir das gelungen. Wir haben ja letzte Woche mal gesagt, unter dem Hashtag Missing Norman, unser Kult-DJ, der Orange Man, der Mann, der nicht nur das Who anstimmt, sondern eben auch für jede Situation den richtigen Einspieler hat, der natürlich auch maßgeblich ist für unsere Stadion- und Strandshow. Der ist natürlich jetzt momentan auch, der ist gerade am Urlaub machen, der ist gerade in Südfrankreich, der ist übrigens mit seinen mittlerweile gesetzten, ich sag mal so, 55 Jahren, trotzdem natürlich noch auf jeder Welle dieser Welt sicher zu Hause, nicht nur auf der Audiowelle, sondern eben auch auf der Strandwelle. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, auf einer Skala von 1 bis Bube, Dame, König, Ass, wie sehr er in diesem Sommer Beachvolleyball vermisst und er hat mir diese Sprachnachricht geschickt. Achtung, hier kommt unser DJ Norman.
Also wenn ihr mich fragt, wie sehr ich die Comdirect Beach Tour dieses Jahr vermisse, dann kann ich nur sagen, auf einer Skala zwischen 1 und Bube, Dame, König, Ass. Ich sage es ganz klar, Bube, Dame, König, Ass, Hütchen. Ich freue mich richtig auf Timmendorfer Stadion, die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften der Comdirect Beach Tour 2020 haben wir, glaube ich, ne? This is Corona. Werden so großartig werden. Ich habe die Köcher und Taschen voller neuer Ideen und natürlich auch die altbewährten Sachen. Das wird alles abgefeuert werden. Ein Festival der Emotionen, das wollte ich sagen. Ich wünsche euch was. Tschüss und bis bald.
Ja, immer schön, Norman. Ich glaube,
das ist der geliebte Wahnsinn, oder?
Er hatte nicht nur seinen Koffer wieder dabei und seine Ideen, sondern ich glaube auch einen Rotwein schon.
Ich weiß, was das Schöne bei Norman ist. Der braucht keinen Rotwein, um so zu sein. Also ja, aus Südfrankreich. Ihr wisst jetzt auch, wer seine Blumen bewässert. Das bin nämlich ich. Und ja, also Norman hat auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dann spätestens am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein Wundert Musik gespielt werden darf.
Ich dass Norman tatsächlich in einer ganz normalen Wohnung lebt. Dem hätte ich irgendwas anderes zugetraut, aber lassen wir das vielleicht. Wollen wir noch über Kira sprechen? Die feiert doch jetzt ihr Comeback.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Mit Anna-Lena Grüne, das haben wir in der vergangenen Folge schon mal aufgemacht, das Thema mit einer ganz, ganz jungen 18-jährigen neuen Abwehrspielerin, die in die kleinen Fußstapfen von Laura Ludwig treten darf in dieser Teamkonstellation. Nein, es ist zu viel gesagt. Aber lass uns gerne über Kira sprechen.
Ja, sensationell, dass sie zurück ist. Ich meine, das können wir schon berichten, so von Verbandseite. Also die Anfragen der Medien sind gewaltig. Letzte Woche wollte der WDR schon, dass wir Kira einfliegen, so ungefähr. Wieso ist sie nicht da beim Männerturnier?
Sie schlägt doch auf wie ein Mann.
Genau, wir wollen noch mit ihr eine Schalte hier machen, weil gab es eine Live-Schalte. Also man merkt schon, dass der Fernsehsender möchte darüber reden. Alle möglichen Medienhäuser kündigen sich an. Also schön, dass sie wieder da ist.
Ja, zweimal als Team auch Sportler des Jahres geworden. Also das ist ja nun auch nicht von der Hand zu wischen und dann oder von der, ja, von der, sagt man, von der Hand zu wischen oder von der, egal, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, völlig klar, da kommt jetzt eine Ausnahmesportlerin zurück, Ausrufezeichen, Fragezeichen, wie groß ist der Rucksack, die Erwartungshaltung, wie groß darf die sein?
Na, ich glaube jetzt mal, wenn ich mich so in sie hineinversetze, zwei Dinge fallen mir da relativ leicht. Zum einen, nach einer Verletzung zurückzukommen, das war für sie sicherlich eine sehr, sehr lange Phase. Dann war es ja unterschiedlich. Sie hat dann ja tatsächlich sich versucht zurückzukämpfen und dann ihr Karriereende eigentlich bekannt gegeben. Hat dann über einen neuen medizinischen Ansatz doch wieder Dinge ausräumen können. Genau bin ich da ja auch nicht informiert, aber zumindest ist sie jetzt wieder zurück. Ich glaube, das ist die allerwichtigste und gute Nachricht. Und dass sie dann aber ja wieder zurückgeworfen wurde, das ist schlecht oder zieht sich ja so ein bisschen durch ihre Karriere. Sie bekommt immer wieder einen von Bug und dann einfach total ungünstig natürlich mit der Corona-Situation, was sie ja persönlich nicht betroffen hat, aber eben als neue Rolle, eben als Mutter von Drillingen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also nicht Mutter zu sein, sondern Vater. Und klar, wenn in Hamburg die Kitas zu sind, dann hast du da keine Möglichkeit, irgendwie etwas körperlichen Aufbau zu betreiben. Und das steht natürlich bei ihr jetzt erstmal an allererster Stelle. Ich glaube, dass man viele Dinge von ihr schon wieder erwarten kann, was so Spielverständnis angeht, was grundsätzlich so die einfachen Basics, Grundtechniken sind, also dieses Verständnis, wie wichtig es ist, die einfachen Dinge perfekt zu machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie körperlich drauf ist. Ich glaube, das wird dann doch vielleicht erstmal auch mal neu zu sehen sein, dass sie körperlich natürlich ganz, ganz anders ist, als wir es in Rio von ihr gesehen haben. Also diese Dominanz, die hat sie natürlich, sie hat diese Körperlichkeit, weil sie ist sehr groß, lange Arme und so. Da kann sie schon wieder vieles mit wettmachen. Aber ich bin eigentlich ohne Erwartung. Ich finde, das ist ein super Bild für Beachvolleyball in Deutschland, dass sie wieder da ist. Mhm. Sie spielt ja jetzt natürlich auch in einem anderen Wettbewerb. Also Laura Ludwig, ihre Ex-Partnerin, ist auch da, aber Laura spielt im Top-Teams-Wettbewerb und sie ist auf dieser Road to Timmendorf und vielleicht bin ich da auch ein bisschen parteiisch. Also ich würde ihr das, wenn sie es irgendwie schaffen könnte, würde ich ihr das schon wünschen, dass sie dieses Ticket bekommt. Ich würde es auch allen anderen wünschen, aber für sie würde es mich schon freuen.
Der Jus hat ja jetzt schon wieder alles gesagt, ne? Kann ich ja nichts hinzufügen.
Ein bisschen
aber
lang wieder, ja.
Ja. kurz. Also sie wird spielfähig sein, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ob sie körperlich durchkommt, ist die Frage.
Genau, und das wäre jetzt so meine Frage. Wie brutal ist das? Wie viel Risiko gehst du da jetzt? Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern einfach so auch so für dich, weil ja auch alle auf dich schauen. Hast du ja gesagt, so am liebsten hätte der WDR sie schon mit dem Helikopter eingeflogen. Natürlich schauen dann alle. Das wird immer Kira Walkenhorst sein. Das wird immer die Olympiasiegerin sein. Und das wird auch erstmal ausgeblendet, dass daneben ihr eine 18-Jährige steht. So. Und dass du dann, jetzt sind wir wieder bei einer sehr langen Frage, aber trotzdem, dass du natürlich jetzt von nicht null, aber körperlich ganz wenig machen konntest, bedingt durch diese Kita-Situation, jetzt auch mal in 3 Spiele am Tag gehst. Ist das nicht Wahnsinn?
Ich glaube, zum einen lebt natürlich Kira auch ein bisschen davon, von ihrem Namen. Den nutzt sie ja auch. Und deswegen, ich glaube, sportlich steht sie da drüber. Sie ist Olympiasiegerin. Und trotzdem wird sie ein bisschen aufgeregt sein beim ersten Spiel. Und das ist auch das Schöne, dass das niemals weggeht. Also ich mache mir da keine Sorgen um Kira. Die kriegt das schon hin.
Ja, ich glaube, man muss es auch nicht so aufladen. Also die Gedanken, die wir entwickeln, von außen drauf geschaut, sind ja wiederum auch ganz andere. Vielleicht ist sie auch einfach nur wieder froh, Beachvolleyball zu spielen. Und weil sie Kira Walkenhorst ist und dieses Standing oder auch diese Leistung oder dieses Niveau letztendlich schnell abrufen kann, startet sie halt gleich bei diesen Wettbewerben. Aber ich bin mir sicher, dass sie diese Freude, die sie dort zeigen wird, genauso auch schon im Training erlebt. Also das ist ja das, weshalb sie auch wieder zurückgekommen ist, weil sie irgendwo dann doch gespürt hat und gefühlt hat, dass da noch viel Liebe und Energie für diese Sportart übergeblieben ist.
Okay, dann schauen wir nochmal ganz kurz aufs Konzept. Also die ersten Tickets Road to Timmendorf sind ja beim ersten Damenturnier vergeben worden. Will heißen jetzt im Ranking, also die ersten sind oben raus, das heißt von unten wird nachgefüllt, die nächsten werden da aufgefüllt. David, kannst du uns das noch genauer erklären?
Ja, du hast das auch schon wieder gut erklärt.
War gut, also, ne? Genau. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch dieses Top-8-Turnier wieder.
Ja, genau, das nennt sich Top-Teams-Turnier. Das hat ja auch gelernt.
Top-Teams-Turnier,
ja.
Okay. Genau, weil das wären jetzt 12. All die 3, die sich schon qualifiziert haben, plus eine Wildcard, nehmen dann sozusagen, spielen dann ein 12er-Feld. Und es wird auch keine 3 Spiele geben an einem Tag. Das ist das Schöne. Es gibt noch eine Hotelnacht mehr für die Top-Teams. Ja. Da wurde nachjustiert. Man lernt ja auch dazu, selbst als Verband. Ist selten, ich weiß, aber vielleicht sind das ja die neuen Zeiten dann so langsam.
Also wir haben hier, ich gucke in meinen Kalender, wir haben noch den 27., oder? Also ja. Du hast noch eine andere Funktion.
Ja. Hast du dich eigentlich arbeitslos gemeldet zwischendurch?
Ja, ganz arbeitslos war ich nicht. Insofern.
Glaube ich auch. Ja. Anouk Vergier-Dupré und Joanna Heidrich waren die Gewinnerinnen des ersten Top-Teams, Top-8-Turniers auf jeden Fall dann in Düsseldorf. Gibt es wieder ein internationales Team, das mit am Start sein wird?
Ja, gibt's, aber wir verraten noch nicht, wer.
Okay, aber Spannung. Okay, finde ich gut.
Ich weiß auch nichts. Also ich habe ja hier meine Rolle, alles auszusprechen, was ich weiß, aber ich weiß tatsächlich auch nicht mehr.
Vorfreude ist noch da. Keiner sagt was. Okay, ja, gigantisch.
Auf das Eventgelände am Stadion? Nein,
ja, ich meine,
auf den Sport auf jeden Fall. Ja. Also.
Ja, oder noch keine Lagerkoller-Atmosphäre.
Die Bordsteinschwalbe, was übrigens der Snackwagen ist.
Ist sie gut?
Die ist wirklich gut, ja. Okay. Gibt es auch veganes Essen, alles. Alles, was man braucht. Ja.
Thema Ernährung wird sicherlich auch nochmal ein Überthema sein. Wenn ihr wollt, wird das gleichzeitig jetzt die, nicht Überthema, sondern Überleitung zu dem Überthema. Und wir haben uns überlegt, in dieser Folge soll das Überthema Moral sein. Moral im Sport. Wann ist man wie moralisch und was kann der Leistungssport ja einem auch für das Leben mitgeben in Form von Moral? Wann bin ich wie moralisch und wie lebe ich es vielleicht auch weiter? Ich habe mir mal diese Definition mal rausgeschrieben, die ich mal versuchen möchte, fehlerfrei vorzulesen. Und zwar: Moral ist die Gesamtheit von ethischen, sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Das ist Moral. Julius, du bist ja letzte Woche so mal an mich rangetreten, da warst du irgendwie gerade zu Fuß in irgendwelchen Straßen unterwegs, da hast du gesagt, wir müssen über das Thema Moral mal sprechen. Was hat dich da getrieben?
Ja, es ist letztendlich auch etwas, was man ja, vielleicht so als Side-Aspekt in der Karriere irgendwann mal erlebt. Also für mich war es, man traut es mir vielleicht nicht zu, ich war tatsächlich oft in meiner Karriere in, sagen wir, moralischen Zwickmühlen oder in moralischen Konflikten, also in diversester Art, in Auseinandersetzung mit meinem Partner. Also wir haben natürlich in Deutschland, sind es immer die Teams, wenn von außen über uns gesprochen wird, haben wir in Deutschland eine hohe Arbeitsmoral. Also Jonas Reckermann zum Beispiel wurde von den Holländern immer so als Musterdeutscher, ne? Also so geschätzt, und dann fragt ihr, was ist denn das? Also wieso bin ich das nicht? aber das ist schon etwas, was die Deutschen irgendwo ausmacht, Einstellung zur Arbeit, und so kann man vielleicht mal den Einstieg wagen, dass man auch die Dinge rausstellt, die in Deutschland sehr, sehr gut sind. Und Arbeitsmoral wäre da zum Beispiel mal etwas, was so den Einstieg geben könnte. Aber du hast in deiner Karriere, in der Auseinandersetzung mit deinem Partner, auch mit der Auseinandersetzung mit dem Gegner, mit dem Wettbewerb, inwiefern, wie viel gehe ich ein, wie definiere ich Siegen, würde ich da über Leichen gehen, auf gut Deutsch, ganz, ganz viele Themenfelder, wo du in Konflikte kamst und die ich dann auch gespürt habe und wo ich mich dann auch in meiner Karriere hin auf dem Weg nach oben total verändert habe und auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, die ich natürlich befremdlich finde im Nachhinein, aber auch irgendwo speziell, weil dieses Leben als Leistungssportler dann was mit dir macht, wo du auch denkst, wow, es ist krass, dass du dich so verhältst.
Ja, Moral und Leistungssport haben schon ihre Schwierigkeiten, ne? Wenn es darum geht, unbedingt zu gewinnen, weil es ja am Ende das ist, was zählt, das macht schon was. Da gehst du schon irgendwie an Grenzen manchmal. Also keine Ahnung, ich habe es erlebt. Ich musste mal jemandem anders quasi dann den Partner quasi wegnehmen kurz vor der Saison, weil sich mein Partner verletzt hatte. Das ist dann sicherlich nicht zu 100% moralisch, aber ist letztendlich leistungssporttechnisch konsequent. Ja, und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie weit geht das? Wie weit gehe ich persönlich? Ja, oder keine Ahnung, welche Dinge bin ich bereit im Spiel zu tun, um alles dafür zu tun, zu gewinnen? Also da kann man ja schon Mittel wählen. Natürlich gibt es irgendwie Regeln, die stehen vollkommen fest. Aber es gibt ja auch noch so ein paar Übergänge, sag ich mal, wo man sie dann...
Grauzonen,
genau. Ist das, ja, und ich glaube, das ist dann am Ende auch eine persönliche Entscheidung. Also
ich fand es auch gerade eben schon total spannend, was du gesagt hast mit Arbeitsmoral. Also damit will ich sagen, also ist man ja nach dem Leistungssport in jeglicher Hinsicht also so auch getrieben? Nimmt man diese Arbeitsmoral, diesen Fokus, diese Akribie, diese Bereitschaft, über Grenzen zu gehen, auch in andere Bereiche mit? Und muss man an jeder Stelle auch immer der Beste sein? Weil im Sport möchte man natürlich immer der Beste sein. Oder kann man das auch irgendwie loslassen? Oder kann man sich davon reflektiv auch distanzieren?
Ja, ich glaube, Arbeitsmoral wird ja immer so ein bisschen so plakativ betrachtet, so wie viele Stunden trainierst du, bist du morgens pünktlich bei der Arbeit, setzt du das in deinen persönlichen Prioritäten oben an, ist dir das so wichtig, dass du andere Dinge unterordnest, all diese Dinge, ich glaube, an die kommst du relativ schnell, wenn du, wie ich und David ist ja auch ein ähnlicher Typ, körperlich vielen unterlegen bist, nicht die besten Voraussetzungen in deinem Umfeld hast, dann musst du natürlich in anderen Dingen sehr, sehr gut sein. Ich glaube, von uns beiden hat nie irgendwie ein Trainer gesagt, boah, der ist aber talentiert. Wenn ich jetzt zum Wochenende zurückgehe und ich sehe so einen Lukas Fretschner, dann denke ich, wow, der hat extrem viel Talent. Talent wird bei uns ja aber immer so auf Spritzigkeit, lange Arme, bringt körperlich viel mit, Spielverständnis, Spielwitz und sowas. Es gehört aber auch eben diese Arbeitsmoral und das
Verständnis,
ja, Verständnis, Leistungssport dann auch als Job zu sehen, so wie jeder andere das auch hat, wo er mal morgens jetzt aus Köln im November ins Auto steigt und weiß, ich stelle mich jetzt eine Stunde 15 in den Stau und in Düsseldorf ist mein Arbeitgeber. Ich finde das auf gut Deutsch total beschissen, aber ich will und habe den Anspruch an mich, dort dann eben mein Bestes zu geben, oder ich habe dort ein Team oder was auch immer, und das ist ja im Leistungssport genau das Gleiche. Ich habe das aber letztendlich auch nur als Einstieg gewählt, um mal so ein bisschen warm zu werden, und es wird schon wieder ein langer Take von mir, aber das geht ja ganz schnell auch in die Begriffe Fair Play, also
Ehrlichkeit, klar.
Ehrlichkeit, ja. Es geht auch um die Bereiche Doping, also inwiefern bediene ich mich unerlaubterer Mittel, oder Mittel, die jetzt ein Schiedsgericht in einem Spiel gegeneinander gar nicht zur Verfügung hat, also übergeordnete Instanzen wie die WADA oder die NADA. Es ist auch eine total interessante Entwicklung im Beachvolleyball ja mit dieser Thematik des Challenge-Systems. Wir haben das ja im Fernsehen dann und auch fürs Entertainment auf dem Event ist es total genial, dass wir das haben. Es kommt aus dem Tennis. Es entspannt total die Situation mit dem Schiedsgericht. Und also als wir noch Beachvolleyball gespielt haben und wenn du dieses Challenge-System nicht hast, dann ist es immer die Thematik, gebe ich so einen Blocktusch zu oder gebe ich es nicht zu? Ja. Das ist eigentlich eine Frage, die ich in meiner Karriere immer gesagt habe, pass mal auf, es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, ob ich den berührt habe oder nicht. Der Schiedsrichter pfeift das, was er sieht und was er nicht sieht, das pfeift er nicht. Jetzt bin ich damit eben sehr, sehr gut gefahren. Wenn du aber gegenüberstehend einen Kollegen hast, mit dem du unfassbar viel Zeit, also Kollegen, Konkurrenten hast, den du aber vielleicht persönlich sogar magst, mit dem du oftmals im Trainingslager essen warst, den du verstehen kannst, wo du auch seine persönliche Vita kennst und du merkst dann irgendwann, scheiße, ich lüge den an. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht zugebe, dann gebe ich nicht nur eine Entscheidung nicht zu, sondern ich lüge ihn direkt an. Mhm. Und wenn du das dann jetzt noch hochdrehen willst, dann kann das passieren, dass das in einem Olympiafinale beim Spielstand von 14 zu 13 ist. Also mittlerweile kannst du vieles auflösen, aber du wirst immer diese knappen Entscheidungen haben, wo halt die Frage ist, aus was für einem Holz ist ein Spieler geschnitzt? Mhm. Und ich habe es eigentlich immer bewundert, dass es Typen gab, wie ein Sebastian Fuchs zum Beispiel, der hat immer alles zugegeben.
Mhm. Ich meine, wir sind ja in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir, sag ich mal, nicht so existenziell davon abhängig sind, womöglich, ne? Von irgendwie, wenn ich das Spiel gewinne, dann habe ich noch ein bisschen mehr Dollar auf dem Konto. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen leichter. Aber das ist dann, glaube ich, die Frage, wo es auch wirklich schwierig ist. Ist es am Ende dann doch irgendwie, also du spielst dann quasi ja für dein eigenes Portemonnaie oder halt vielleicht auch, wenn du in anderen Ländern wohnst, dann ums Überleben.
Wenn ich da kurz einhaken darf. Genau, aber genau dieses Thema hatte ich Anfang des Jahres mit Arne Gabius. Ich bin ja auch sehr laufinteressiert, laufe ja selber auch sehr gerne und mache hin und wieder auch Beiträge über Leichtathleten, über Marathonis, über Halbmarathonis. Und da sind wir Anfang des Jahres im Höhentrainingslager in Kenia gewesen. Und natürlich hat Kenia auf der einen Seite den Ruf, eben die Wiege des Laufens zu sein, auf der anderen Seite eben auch Ranken, um Kenia auch immer wieder Dopinggeschichten. So, und natürlich sind wir alle für den fairen Sport. Also das ist, glaube ich, die Voraussetzung auf jeden Fall hier bei uns am Tisch. So. Du hast aber die Situation, da sind wir nämlich genau, was du gesagt hast, vielleicht, dass du zu Hause ein krankes Kind hast oder du hast irgendwie jemanden, und selbst wenn du gesunde Kinder hast, aber du weißt ganz genau, wenn du das Geld, und du hast nur diese eine Patrone, wenn du das Geld mit deinem sportlichen Erfolg nicht einspielst, dann können deine Kinder nicht auf die Uni gehen, dann können deine Kinder nicht mal zur Schule gehen, dann werden sie nicht lesen und schreiben lernen, dann werden sie nie die Möglichkeit haben, sich aus dieser Bubble, in der du da aufwächst, zwischen Wellblechhäusern und roter Erde herauszukommen. Und klar, aber dann bist du in einer anderen moralischen Situation. Na klar, ne?
Aber das ist ja jetzt nur eine Seite der Medaille. Ja. Auf der anderen Seite belügst und betrügst du halt, wenn du dann zu Dopingmitteln greifst oder auch zu unerlaubten weiteren Möglichkeiten. Es gibt ja dann auch nicht nur die Thematik Doping, sondern auch weitere Möglichkeiten, dir Vorteile zu erarbeiten. Du belügst und zerstörst auf der anderen Seite auch Entwicklungen, dass du jemandem halt etwas wegnimmst. Es gab ja gerade die Situation, Jennifer Oeser hat einen Post abgesetzt, hat mich nochmal total zum Nachdenken angeregt. Die hat, glaube ich, von einem großen Wettkampf WM oder so war es, eine Medaille jetzt nachträglich bekommen.
Ja, ja.
Die hat ihre Karriere schon lange beendet und die hat dazu genau das gesagt, wie es halt eben auch ist. Sie hätte damit gar nicht mehr gerechnet und für sie, wenn du ihre Zeilen liest, weißt du genau, wie sie sich fühlt. Diesen Moment zu genießen, eine Ehrenrunde laufen zu können und du weißt andererseits auch, keiner in Deutschland oder in vielen Nationen kann da für immer von aussorgen, dem nimmst du natürlich letztendlich, eigentlich reißt du ihm das Sportlerherz raus und zerstörst ihm da etwas, für das er sein Leben geopfert hat. Und dann ist es, finde ich, schon wieder dieser moralische Kniff zu sagen, klar, ich kann das nachvollziehen, dass da der Schritt zu Doping ganz, ganz schnell kommen kann. Mhm. Auf der anderen Seite betrügst du aber letztendlich die ganze Welt.
Absolut. Es gibt ja auch nicht umsonst die Hörfunkreportage, die wir auch schon mal eingespielt haben, damals beim Olympiafinale von London, ist der Ball im Aus, ist er nicht im Aus. Wenn wir jetzt zu 100% wissen, ähnlich wie beim Wembley-Tor, wenn wir zu 100% wissen, der Ball ist so nicht zu euren Gunsten gelaufen und du könntest jetzt im Rückspiegel sagen, okay, und dann hätte sich mein Leben möglicherweise ganz anders entwickelt. Vielleicht wäre ich möglicherweise nie Olympiasieger geworden, ich hätte vielleicht auch vieles an Dingen, die ich mir erarbeitet habe, zumindest danach jetzt, ja, weil du ja Olympiasieger geworden bist, auf die hätte ich verzichten müssen, weiß nicht, vielleicht auch Werbeverträge, TV und so weiter und so fort. Würdest du zurückgehen und sagen, ich würde das gerne nochmal korrigieren, wenn du es wüsstest, dass es eben sozusagen zu eurem Vorteil entschieden worden ist?
Darf ich eine Frage dazu stellen? Stimmt das wirklich, dass Jonas dich gegriffen hat und auf den Abdruck geschmissen hat?
Ja, und also ist der das hat das versucht. Ja, ist eine gute Frage. Ja. Aber lassen wir eins beim anderen. Ja. Also wir können das ganz kurz machen, dass eben das Schiedsgericht eine Entscheidung getroffen hat. Und das Schiedsrichter hatte alle Möglichkeiten, diese Entscheidung zu überprüfen und hat nach Absprache mit dem zweiten Schiedsrichter hat der erste Schiedsrichter den Ball als ausgegeben und aus meiner Sicht war er auch im Aus, auch wenn meine Sicht als Spieler so war, dass ich diesen Ball ja bekommen wollte. Also ich war als Abwehrspieler mal wieder ein bisschen falsch positioniert, habe meinen rechten Arm rausgestreckt und der Ball, ich wollte ihn bekommen, bin nicht dran gekommen und der Ball ist dann aus meiner Sicht auch im Aus gewesen. Super knapp und ich habe danach auch versucht, das mal über so ein HD-Bild aufzulösen. Das lässt sich nur bedingt darstellen, aber und ich bin total froh darum, dass es für mich so eine klare Situation ist, dass der für mich mit allem, was ich über diesen Ball oder das Spiel denke, dass der Ball aus war. Viel schlimmer wäre es für mich gewesen, hätte ich den Ball minimal berührt und die ganze Welt hätte es gesehen. Und was hätte ich gemacht? Ich hätte halt gelogen. Hundertprozentig hätte ich gesagt, nein. So wie ich es immer gemacht habe.
Aber da würde ich dich. Da würde ich dich in Schutz nehmen, tatsächlich an der Stelle. Ich finde das noch nicht unmoralisch, weil ich denke, es gibt genau die Schiedsrichter, die dafür zuständig sind. Und es ist dann irgendwie auch Teil des Spiels, also Teil des Systems, dass das auch irgendwie dazugehört, dass der Ball dann auch gesehen werden muss. Natürlich.
Warum ist das nicht Verletzung des Fairplays?
Ja, es ist Verletzung des Fairplays, aber letztendlich ist ja
es ist halt Verletzung der Regeln. Des
Fairplays, auch wenn ich gegenüber Alisson auftrete und ihn wüst beschimpfe, dann kriege ich dafür eine Karte, aber dann verliere ich ja in dem Sinne nicht das Spiel.
Ist part of the game sozusagen.
Naja, genau. Also und, du solltest Fairplay jetzt nicht, ich bin schon ein Befürworter dieses Fairplay-Gedankens, die Frage ist nur, wie lange und wie tief gehen wir da rein? Und ist es dann wirklich schwarz-weiß? Also kannst du nur 100% Fairplay? Ich bin der größte Fan dessen, aber die Frage ist ja nicht, gibst du dem Gegner die Hand, klatschst du ab oder nicht, sondern wie würdest du dich in dieser Situation verhalten?
Wie reizt du es aus?
Ich habe immer das für mich so definiert, dass ich den Schiedsrichter entscheiden lasse, was er getan hat. Okay. Und der Schiedsrichter kann mich fragen, ob ich ihn berührt habe, aber ich kann dazu ja jegliche Entscheidung selber treffen. Ich bin unfassbar, und das ist mein Gedanke zurück an diesen Ball, ich bin unfassbar dankbar, dass es nicht so gekommen ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, mittlerweile mit diesem Gedanken, ja mit unlauteren Mitteln, also auch gegen eigentlich moralische Grundsätze, die ich mir jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch irgendwo auferlege, aber noch viel mehr kann ich mir das nicht vorstellen, dass es gedopt, also wirklich, ich
das
weiß
genau
die ganze Zeit, ich habe jahrelang betrogen oder bin in einem System groß geworden, in dem ich vielleicht noch schlimmer über ein System dahin gebracht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für mich möglich ist, an diesen Moment zurück, mich daran zurückzuerinnern und glücklich einzuschlafen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das schön sein kann, weil du dein Leben lang dieses reine, klare Gefühl, wow.
Und ich finde, da ist genau die Trennschärfe, zu sagen halt auf der einen Seite, es ist sozusagen part of the game, dass das ein Schiedsrichter zu sehen hat, aber dann wirklich vorsätzlich mit Doping sozusagen die Idee des Sports zu zerstören, sich Vorteile zu verschaffen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man auch mal irgendwie eine Regel bis an die Grenze und mal vielleicht auch beim Schiedsrichter nachfragt oder auch mal irgendwie, wenn du Emotionen zeigst, ist es ja im Prinzip auch so ein Überpowern des Gegners. Also das finde ich alles vollkommen in Ordnung, aber ich glaube halt dann, wenn du wirklich dir unlauteren Vorteil, dann ist es wirklich unmoralisch und deswegen, wir haben uns ja alle vorbereitet. Ne? Ich hätte jetzt mal eine These aufgestellt, ihr könnt ja mal was dazu sagen, aber ich hätte gesagt, Moral an sich ist schon sowas wie Demut vor dem Spiel zu haben.
Ja, wow.
Ja.
Sowas musst du mir früher geben. Bin ich lange ruhig.
Der macht das natürlich auch schlau, da weißt du, wir kommen so langsam Richtung Ende des Podcasts, das bleibt hängen, ne?
Klemper. Ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Ich finde es halt immer interessant, ab wann fällst du um? Mhm. Ne, wenn du weißt natürlich, wie dein Leben verläuft als Olympiasieger in Deutschland oder auch in Kenia, bist du aus diesem Holz geschnitzt, dass du sagst, ich habe moralische Werte, für die trete ich ein, no matter what, die ziehe ich durch und dafür bin ich auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Für mich ist es zum Beispiel beim Thema Doping, hört für mich der Spaß auf. Also ich kann, und da ist Doping ja auch ein breites Feld.
Ja, klar.
Wissentlich etwas zu nehmen, mit dem ich mir einen Leistungsvorteil erarbeite, ist für mich halt, also das ist für mich, geht sogar so weit, dass ich vor diesen Menschen ein Stück weit den Respekt verliere. Mhm. Weil ich weiß, was das für Auswirkungen auf unseren Sport hat. Das ist Gift für unseren Sport im Allgemeinen. Das macht unseren Sport kaputt. Die Nummer, die wir bei den Olympischen Spielen erlebt haben, 2016 in Rio, die Bilder, dass ganze Nationen ausgeschlossen wurden oder dass es kein Shake Hands geben kann, weil jemand im Schwimmen war das, glaube ich, das Thema, der sagte, der pinkelt hier lila ins Wasser. Also ich habe auch öfters mal ins Wasser gepinkelt, aber es war dann hochgelb wegen Dehydration, aber das nur am Rande. Aber diese Situation, was da passiert, das ist Tod für unseren Sport, weil da wird dann wirklich eine Grenze überschritten. Die Frage ist nur immer, wo definierst du es dann für dich?
Ja, genau, ich würde auch gerne im Prinzip ein Plädoyer dafür halten, weil ich moralisch gewinnen zu wollen, weil ich finde, wenn du unmoralisch versuchst zu gewinnen, dann ist das eigentlich immer so ein bisschen Mängelverwaltung auch. Also du versuchst da irgendwie deine eigenen Schwächen durch was anderes auszugleichen. Ich finde, man sollte sich eigentlich eher dann proaktiv mit den Schwächen auseinandersetzen und ich glaube, es ist halt einfach die nachhaltige Strategie zu versuchen, es wirklich moralisch zu schaffen, es sozusagen aus der eigenen Stärke heraus zu agieren, irgendwie mit Haltung und Selbstbewusstsein an die Sache ranzugehen. Und ja, weil ich, also wenn ich das auch so in die Richtung, wie möchte ich, also wir wollen ja was mitnehmen hier vielleicht auch, ne, aus diesem Podcast, zu sagen, wie werde ich dann echter Wettkämpfer? Und da möchte ich mich doch durchsetzen und integer gewinnen. Und ja, ich finde, das ist dann irgendwie so die nachhaltige Strategie an der Stelle.
Bevor wir jetzt auf den Stopp-Knopf drücken, möchte ich euch trotzdem noch eine Frage stellen. Wo die Moral ist, ist natürlich auch das Gegenteil, also die Unmoral oder wie von mir aus auch das unmoralische Angebot. Habt ihr mal im Laufe eurer Karrieren mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Damit würde ich sagen, hat mal jemand gesagt, pst, hier irgendwie hier der Arzt XY, der hat da irgendwie die Pillen unterm Schreibtisch liegen, versucht doch auch mal oder habt ihr mal sowas mitbekommen? Oder wie gesagt, Betrug kann ja viele Kinder haben, zum Beispiel ja eben auch Spiele zu verschieben oder irgendwie sowas, dass man sagt so irgendwie, ja, wir haben mal Geld angeboten bekommen, dass wir, keine Ahnung, was entweder verlieren oder whatever. Habt ihr sowas mal mitbekommen?
Also, dass Gerüchte auch im Beachvolleyball oder im Volleyball kursieren, das habe ich immer mitbekommen. Ich war jetzt selber an sowas natürlich nie beteiligt.
Ja.
Was ich hoffe, es ist verjährt. Also wir haben dann oftmals schon so Themen gehabt, dass wenn so ein Spiel um Platz 3 anstand und wir irgendwie dann also jetzt doch irgendwie keinen wirklichen Bock mehr hatten, weil wir beide aus dem Halbfinale raus und kurze Zeit und von der Periodisierung passte nicht, dann haben wir die Spiele oftmals dann so gestaltet, dass der eine zum Spielbüro gegangen ist, hat gesagt, ich bin verletzt. Mhm. Einer musste dann in dem Sinne das Spiel nicht antreten, der wurde Vierter und wir haben dann das Geld geteilt. Also das hoffe ich einfach mal, dass das verjährt ist und der Veranstalter mich jetzt nicht in Regress nimmt, aber die Thematiken, dass das kulturelle Unterschiede bei uns natürlich gibt, wo teilweise auch Preisgelder, die verdient wurden, einfach an den Verband gehen und gar nicht an den Athleten. Gerade so im Bereich der kubanischen Teams, die ja zu meinen Zeiten dann oftmals zugegen waren, da gab es schon immer wieder Angebote, die waren sportlich so überragend, dass sie qualifiziert waren. Und das habe ich mitbekommen. Ich habe aber in dem Sinne auch jetzt keine Beweise. Also ich habe das nur gerüchteweise vernommen. Ja. Ich war bei solchen Gesprächen nie dabei. Gott sei Dank, weil das auch eine Thematik ist, dass du ja als junger Spieler auf die Tour kommst, wo du so moralische Werte sicherlich angelegt bekommen hast, aber die Konsequenzen dessen, was passiert, wenn du sie nicht weiter lebst, ja noch nicht ganz begreifen kannst. Also ich glaube, das ist schon auch immer ein Prozess, der da stattfindet, aber um so dann zu sagen, nein.
Ja, ich war schon mal ein bisschen näher dran. Also ich glaube, es war tatsächlich nicht ganz ernst gemeint und kein wirklich konkretes Angebot, aber an mir ist schon mal jemand vorbeigelaufen und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr nicht so gut spielt im nächsten Spiel.
Wirklich, ja?
Ja, tatsächlich. Also insofern.
Wie stellt man sich das denn so vor, so ein Danny DeVito-Typ? So Hawaii-Hemd aufgeknüpft bis zum Bauchnabel, Sonnenbrille,
Nein, es war Strohhut. Ohne Mittler tatsächlich. Aber okay. Es ist dann auch nicht dazu gekommen. Mhm. Und am Ende hat sich es, glaube ich, für beide dann in Wohlgefallen aufgelöst. Ne? Also, aber klar, da wird man dann mit Moral und moralischen Fragen auch konfrontiert, definitiv.
Du hast es ja auch immer mal wieder, dass es auf der Hand liegt. Deshalb ist bei den Beachvolleyballern ja immer so dieser große Kampf um den Spielmodus. Ne? Mhm. Also wir haben ja immer das Thema, spielen wir in Gruppen oder in das alte Modell Double Out. Dann gibt es in den Gruppen dieses Modified Pool Play. Das von außen finden das viele vielleicht seltsam, warum spielen die das so? Aber dieser Modus, wie du spielst, ist eigentlich immer darauf aufgebaut, dass du kaum oder keine Manipulation zulässt. Ich glaube, da machen sich wenige Gedanken drüber, wenn du das natürlich jetzt mal so als Hobby-Beachvolleyballer lernst, dann spielst du einfach einen Modus, der irgendwie passt, wo der fair ist und so. Und die Gedanken dann im oberen Spektrum sind natürlich mal ganz andere. Ne? Also werden
ich meine, du hast das doch selbst erlebt, glaube ich, ne? Bei den Olympischen Spielen in Peking. Wenn ihr euer letztes Spiel deutlich 2-0 verloren hättet, wärt ihr sicher weiter gewesen. Komplett. Und ich meine, ihr hattet bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht das beste Turnier gespielt, hattet aber eigentlich eine riesen Saison gespielt, wärt absoluter Medaillenkandidat gewesen. Aber weil ihr versucht habt zu gewinnen, und ich glaube nur 2-1 gegen die Holländer gewonnen habt, seid ihr dann raus gewesen. Also auch eine abstruse Situation. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich über Spielsysteme lange Gedanken zu machen.
Ich würde sagen, wir machen Überlänge. Ich habe nämlich noch einen moralischen Aspekt.
Hast du wirklich noch?
Ja
also komm. Also.
Ich eben auch immer wieder so verfolgt habe, oder bei dir war es ja, David, du warst ja so ein bisschen Best Buddy mit dem Alexander Horst. Ne? Das hat man dann so gesehen. Ihr fahrt oft ins Trainingslager und privat ja auch vieles dann gemacht.
Vielleicht muss man dazu noch sagen, herausragender österreichischer Beachvolleyballer, so vielleicht für die Neuankömmlinge hier im Podcast.
Geworden, auch Vize-Weltmeister, so, genau.
Dann als
in Wien, ja.
David aber seine Karriere schon beendet hatte. Also er blühte da dann auf, als David nicht mehr als Konkurrent.
Kleine Anekdote fand ich letztes Jahr, du warst ja auch dabei, ne, beim TV-Meeting. Die haben ja 2017 geführt, ne? Und dann hat Evandro ja 3-4 Asse in Folge gemacht, glaube ich. Ne? 2017 führen sie im ersten Satz im Finale in Wien zu Hause. Und dann haben sie letztes Jahr vorgestellt, wie sozusagen die TV-Grafiken aussehen. Und haben sie 4 Asse in der Mitte gezeigt. Das waren die von Evandro. Da zeigt der österreichische Regisseur, fand ich lustig.
Ja, ja. Da hat sich sehr drüber gefreut. Ne?
Ja. Naja, also war ein hartes Spiel, also gar keine Frage. Aber ich hatte zum Beispiel immer so eine innerliche Zerrissenheit. Ich war jetzt so, wie ich natürlich Beachvolleyball gespielt habe, also gegen den Gegner etc., hohes Maß an Aggressivität im Spiel, da machst du dir jetzt per se ja nicht viele Freunde. Es gibt sympathischere Typen als mich, definitiv. David ist zum Beispiel einer, der...
Ja, auf dem Feld auch nicht unbedingt.
Nee, aber für mich war es, also ich würde jetzt mal ein Plädoyer für mich selber sehen, ich bin per se kein Arschloch-Typ. Also ich bin auch daran interessiert, mit Trainingspartnern, die du hast, mit denen du viel Zeit verbringst, auch abends mal zusammenzusitzen. Und die interessieren mich auch, wie es denen privat so geht. Wir haben eine Vorbereitung zum Beispiel auf die Olympischen Spiele in den Jahren oftmals mit einem holländischen Team gemacht, Numador Schöll, also Reinder Numador sollte jedem ein Begriff sein und mir war er, weil er jemand war, der aus dem Hallenvolleyball kam. Ich wollte selber eine Hallenvolleyball-Karriere starten, der war für mich so der Prototyp des Hallenvolleyballers, ein sensationeller Spieler, eine super Karriere in der Halle hingelegt, dann mit seinem Buddy Richard an den Strand gewechselt, also eine tolle Story, die waren Sympathieträger, sind es immer noch. Und,
ich fand die auch super. Im allerersten Spiel haben wir noch gegen die gewonnen, danach 40 Mal in Folge verloren, glaube ich. Aber okay.
Ein super Typ.
Also 2015 mit Fahrenhaus dann gespielt, ne? Genau. Bei der WM. Hat auch ein super Turnier gespielt. Ja. Ne?
Und was ist er geworden?
Zweiter, ne?
Das ist leider, und das zieht sich dann so ein bisschen durch, auf das Thema wollte ich dann hinten raus. also jemand, zu dem du aufschaust, mit dem du dann auch Nähe hast, mit dem du dann auch in Trainingslagern ja abends zusammensitzt und das wird dann ja privat. Wir haben ja unsere Familien dann dabei und du bekommst halt mit, geht's einem gut, ist vielleicht ein Familienmitglied gestorben, kommt der zwei Tage später ins Training. Das ist ja, das geht nicht in die Öffentlichkeit, aber das sind ja Momente, wo sich Freundschaften entwickeln, also wo sich auch was fürs Leben entwickelt. Und du kommst aber ja leider dann immer wieder in diese Situation, dass du gegeneinander spielst. Wir haben es ja gerade gesprochen, Nils Ehlers spielt gegen Lars Flücken. Die wissen natürlich sofort, wenn bei dem einen irgendwie was los war. War der zwei Tage krank? Hat der vielleicht einen Trauerfall gehabt oder was auch immer? Wir sind ja emotionale Wesen.
Du meinst gegen Tole Wickler, oder? Oder
ja,
Nils Ehlers gegen Lars Flücken? Aber du meinst jetzt gegen...
Ja, okay. Kein wir wissen, was er meint.
Okay, ja, ich wollte nochmal ganz...
Ja, ist ab und zu wirr, was ich sage. Aber solche Momente, die nimmst du ja wahr. Und das ist ja nicht so, dass sich darüber jemand freut, sondern da fühlst du mit und sprichst dein Beileid aus oder was auch immer. Und dann aber hinzugehen, und für mich war das immer ein riesen moralischer Konflikt, dann mit Menschen, die ich sehr, sehr gern mag, dann auf dem Feld das Arschloch zu sein und über meine Grenze zu gehen, dass ich den besiegen will. Weil das war für mich die einzige Chance, gegen jemanden zu gewinnen. Ich kann ja deshalb, nur weil ich ihn mag, kann ich ja nicht von mir selber zurückgehen und jetzt ein anderes Spiel entwickeln. Das war für mich eben extrem wichtig und das war also ein brutaler Moment, als ich das alles ja irgendwo so aufbaute und ich wusste, dass man rein da so ein bisschen so nachsagte, das ist ein bisschen der Unvollendete. Also wir hatten ihn 2008, hatte er eigentlich eine wunderbare Chance, bei den Olympischen Spielen eine Medaille mitzunehmen. Wie war es im Halbfinale da gespielt gegen,
wer war es nochmal? Nicht gegen Dallhauser, glaube ich, ne?
Nee, war das nicht gegen
Ricardo?
Nicht gegen Georgia?
Nee, hier, Marcio. Genau. Marcio Fabio.
Ja, und dann hat er aber im
Bronze Spiel um Platz 3 gegen Georgia verloren.
Genau, ja. Gegen zwei ausgewanderte Brasilianer. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber das war ein Team, die hätte der schlagen müssen. Der war der haushohe Favorit. Hat es nicht geschafft, ist Vierter geworden. Und 4 Jahre später spielt er gegen uns. Und wir haben in den Jahren wirklich so viel zusammen trainiert. Und dann kommst du in dieses Spiel im Halbfinale, wo du ja weißt, für ihn bedeutet das genau das Gleiche, dieses Spiel zu gewinnen, nämlich du hast eine olympische Medaille sicher. Und ich wusste auch, so viel konnte ich mich dann schon einfühlen in ihn, wenn er das Spiel gegen uns verliert, dann geht bei dem diese Schleife los und dann spielt er um Platz 3 wieder. Genauso wie vor 4 Jahren. Und man sagte ihm es eben nach, der ist einer der besten Abwehrspieler, aber am Ende einer Karriere, dann willst du auch ein bisschen Fleisch am Knochen haben. Und so zog sich das bei ihm halt durch. Und das war für mich einfach das vielleicht schwerste Spiel meiner Karriere, weil ich wusste, du musst diesen Typen besiegen, den du unfassbar gern magst, und du musst ihm wehtun. Ne? Also für mich war Besiegen eben über diese Attribute. Ne? Also ich besiege dich, so ein bisschen Krieg in Anführungsstrichen.
Ja, klar. Ja, hast du ja letzte Woche gesagt, du brauchst ein Feindbild, genau. Da wirklich voll rein.
Und die Konsequenz aus der Sache war, es ist ein sehr, sehr langer Tag jetzt, sorry, war, dass ich versucht habe, keine Nähe zuzulassen zu meinen Konkurrenten und so mich dann auch in Trainingslagern verhalte, beziehungsweise nur zu ganz wenigen ausgewählten Menschen. So per se ja total bescheuert. Du versuchst eigentlich als Mensch, der sich gerne irgendwo hinsetzt, ein Glas Wein trinkt, bisschen quatscht nach dem Training, immer so, okay, nee, nur mit 1, 2, und das ist auch so eine moralische Komponente, wo Leistungssport halt einen Aspekt in dir hervorruft, wo du denkst, ey, was ist das? Und am Ende, so gehst du dann auch aus einer Karriere raus, und das sind dann, finde ich, schon Schattenseiten des Lebens. Also, ich ist jetzt nicht so, dass ich keine Freunde habe, aber du triffst dann auf Karrierebegleiter, Konkurrenten, und ich bin aus der Welt raus, die sind noch drin und die sehen dich natürlich immer noch so, wie du früher warst. Hey, du hast dich für mich eigentlich ja nie interessiert, warum soll ich jetzt mit dir quatschen? Und ich denke eigentlich, ey, ich mochte dich eigentlich immer. Ne? Ich finde dich gut, und das ist so ein moralisches Ding, wo ich immer wieder drüber nachdenke, was das eigentlich mit dir gemacht hat.
Ja, ich finde, wir können jetzt auch die Frage stellen, ob das moralisch ist, dass du mit mir einen Podcast machst, weil du hast immer locker gegen oder gerne gegen mich gewonnen. Also anscheinend hast du mich nicht gemocht früher.
Ich habe auch sehr, sehr ungern gegen dich verloren.
Da würde ich an dieser Stelle ganz gerne nochmal Laura Ludwig zitieren, die nach dem letzten Turnier in Düsseldorf gesagt hat, hat euch beide angeguckt, so ein bisschen fragend, warum macht ihr beide zusammen einen Lieben-Podcast? Und was war deine Antwort?
Ja, es war früher.
Ja, du hast gesagt, Fabi hat uns zusammengebracht.
Fabi hat uns zusammengebracht, genau. Früher war es.
Bringt euch übrigens auch gleich auseinander. Eine Sache, die mir natürlich als Außenstehender, in dem Sinne ja dann nicht Leistungssportler, auffällt, ist die Sache natürlich auch die, dass aber am Ende bei dir auch, Julius, natürlich dann der Wille da ist, aber ja gut, Freundschaft ist das eine, auf der anderen Seite Siegeswille, ich will natürlich den jetzt schlagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was eben im Leistungssport ganz wichtig ist oder was ihr auch vom Leistungssport gelernt habt, weil in der aktuellen Lebenssituation mit einem Arbeitskollegen, mit einem Freund, du gehst in einen Raum, beide haben Appetit auf ein Stück Kuchen, da steht aber nur noch eins, da wird man ja vielleicht auch sagen, du, pass mal auf, ich verzichte auch gerne für dich drauf, aber das machst du eben im Leistungssport nicht, auch wenn auf der anderen Seite entweder ein Familienmitglied steht, gibt's ja auch, oder eben dein Kumpel, dein bester Freund. Da verzichtest du dann eben nicht, weil du Leistungssportler bist.
Der darfst du ja gar nicht.
Nein,
du darfst
ja dann. Genau, das sagst du so. Aber ja. im Leben wird man ja vielleicht auch mal so sagen: So, ja, ja. Mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich immer das Stück Kuchen habe, immer an einstehen, immer als erstes durch die Tür gehe, sondern dass man auch mal sagt: Einen Schritt zurück, bitte gerne für dich so. Ne?
Ja, also da gibt es ja im Beachvolleyball die kuriosesten Situationen. Schau dir nur die Lassiger-Brüder an. Mhm. Also, was kann dieser Sport mit dir machen? Also, wie kann der dich verändern? Zwei Brüder, wenn ich ja nur an die Mutter denke, dass da an Weihnachten nicht gesprochen wurde oder man den Bruder am Flughafen hat sitzen lassen, weil er eingeschlafen ist und man einfach nicht miteinander spricht und der eine nimmt den Flieger zurück nach Hause und der andere schläft ein, wacht irgendwann auf und denkt, warum hat dieses Arschloch mich nicht geweckt? Das gibt's doch nicht. Und allein ja auch gegen seinen Bruder zu spielen. Ich meine, auch ganz interessant bei den Fretschner-Brüdern. Noch ist das, wir sind beides Talente, wir kommen beide da oben an, aber wenn die Wurst dann wirklich ganz oben hängt, dann will ich sehen, wie lang die Hälse werden. Ne?
Ja, die haben letztes Jahr in Münster mal gegeneinander gespielt.
Ja,
das war auch sehr schön zu beobachten.
Das ist natürlich so jetzt mal Anfang einer Karriere, aber hinten raus geht es einfach um Olympiatickets und die werden alle 4 Jahre vergeben und das ist dann immer eine Frage, wie man damit umgeht und wie weit man geht.
Ja. Hinten raus wird es schwer mit der Moral. Bringen wir es auf den Punkt beim Leistungssport.
Wir haben gerade eben von Einschlafen und wieder aufwachen geredet. Wenn ihr jetzt eingeschlafen seid und wieder aufwachen, denkt, warum reden die eigentlich immer noch? Also wenn das Handy auf der Matratze liegt oder so. Da liegt es daran, dass wir heute ein bisschen länger waren. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel Freude damit hattet. Wir freuen uns alle jetzt ganz, ganz doll auf die Comdirect Beach Tour in Düsseldorf. Part 2 der Ladies, die wieder spielen werden. Das Top Team-Turnier und die Road to Timmendorf, die nächsten Tickets für Timmendorfer Strand werden vergeben. Wir freuen uns auf euer Feedback über natürlich Apple Podcast, da könnt ihr uns bewerten, da könnt ihr uns auch kritisieren, von mir aus auch gerne auch konstruktiv, gerne mit Lösungsvorschlägen.
Vielleicht auch mal ein Feedback zur Länge.
Zur Länge, von mir aus auch gerne.
Wir quatschen ja auch nur so lange, wie wir Themen haben, aber vielleicht ist es interessant zu wissen, also nicht nur vielleicht, es ist interessant zu wissen, wie lange wir denn so machen sollen.
Total. Lasst gerne unseren Instagram-Account, der von Tag zu Tag sich wie ein Eichhörnchen mühsam weitere Follower zusammensammelt. In den Kobel heißt, glaube ich, das Nest des Eichhörnchens. Und ansonsten freuen wir uns über weitere Folgen. Und zwar sind das dann natürlich die Strandpunkte von und mit David Klemperer und Julius Brink.
Und Fabian Wittke. Ciao.
Und ich habe jetzt Hunger auf eine Pokeball.
Ich esse dir weg.
Tschüss.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.